genau an der Stelle, wo es bei Google auch steht, Elephants Crossing, stand halt wirklich auch dieser Riesenbulle da. Und wir gesagt, das gibt's doch nicht, ey, wieso denn gerade jetzt wieder bei uns? Aber es war im Nachhinein halt auch eine mega geile Erfahrung. Noch nie in meinem Leben so einen wilden Riesenelefanten vor mir gesehen. War allerdings auch ein bisschen gefährlich, weil wir haben von Freunden gehört, dass die halt auch wirklich mit ihrem Rüssel da die Tuk-Tuks angreifen. Und du hast halt auch nicht so viel Knautschzone in so einem Gefährt. Ist halt anders als ein Auto oder irgendein Bus. Und deswegen war nicht ganz so ohne. Aber ja, es ging alles gut. Und danach haben wir uns erstmal jeder zwei Kokosnüsse gegönnt zur Beruhigung.
Wenn alles gut geht, dann liege ich wahrscheinlich gerade irgendwo im Busch, bivakiere, um mich herum laufen Elefanten, Löwen, Leoparden. Ein Lagerfeuer brennt irgendwo im Hintergrund und mir geht's ganz schön gut. Denn ich bin aktuell auf meiner Gruppenreise im Okavango-Delta in Botswana. Eine Woche lang geht's jeden Tag auf Safari, intensive Pirschfahrten mit dem Auto, aber halt eben auch zu Fuß durch den Busch und das ist genial. Das Gute ist, es ist Anfang April und ich nehme gerade alles für euch auf, damit ihr jede Woche, jeden Dienstag pünktlich um 4 Uhr morgens eine neue Off the Path Podcast Folge bekommt. Und das Ganze habe ich jetzt bis zum Juni gemacht. Also mein Team und ich, wir haben sehr, sehr hart die letzten Wochen und Monate gearbeitet, um diese ganzen Inhalte vorher aufzunehmen, damit auch wirklich jede Woche etwas Neues hier erscheint. Also, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du das jetzt machst und wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Vielleicht hat die eine oder andere Folge dich ja inspiriert, irgendwas zu ändern, irgendwas zu buchen, irgendwas zu machen, über irgendwas nachzudenken oder vielleicht einfach nur ein Gedankenstoß hat irgendwas verändert. Das wäre ganz, ganz toll. Und noch viel toller wäre, wenn du mich demnächst begleitest auf einer Reise. Namibia und Botswana sollte jetzt vorbei sein, aber das heißt nicht, dass es nicht wiederkommt. Im April, Mai nächsten Jahres geht es zum Beispiel wieder zurück nach Namibia. Und auch wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem ich das jetzt aufnehme, noch kein Datum für Botswana habe, ein nächstes Datum, vielleicht ist es ja schon online, wenn diese Folge online geht. Und wenn du Bock hast auf eine tolle Reise und du Tiere liebst und gerne mal auf Safari gehen würdest, dann ist Botswana die ultimative Safari-Destination. Eine oder zwei Wochen hast du die Möglichkeit, mit mir durch den Busch, wie gesagt, zu laufen, zu fahren und all diese Erlebnisse zu haben. Schau einfach gerne auf offthepath.com/Gruppenreisen vorbei. Da findest du nämlich alle Daten zur Safari, also Namibia, Botswana, aber halt eben auch zur Dschungelexpedition in Costa Rica. Das wird richtig cool auch. Oder 3 Tage Hundeschlitten-Expedition in Finnisch Lappland und weitere Erlebnisse dort oben. Alle sehr abwechslungsreich. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du dich meldest. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Ingmar und seiner Weltreise als Lehrer. Eine Auszeit, die er gebraucht hat, die er sich genommen hat, wo er sehr, sehr viel erlebt hat. Und was das alles ist, erfahrt ihr oder du jetzt in dieser Folge. Erzähl mal, was hat dich dazu bewegt, 5 Monate auf Weltreise zu gehen? Du hast ja doch einen Job, der das ja eigentlich gar nicht so möglich macht, ne?
Das stimmt. Gibt aber manchmal immer noch so ein paar Lücken, die man nutzen kann. Und ich hatte so ein paar, ja, weiß gar nicht, wie man das erklären soll, so ein paar Probleme und brauchte einfach mal eine Auszeit und habe dann am Ende Sonderurlaub genommen, um auch dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen und habe dann versucht, mich selbst so ein bisschen zu therapieren. Das hatten wir ja letztens schon mal im Podcast von euch. Und was gibt's da nicht Besseres als Reisen?
Das ist eine gute Frage. Ist das so? Denn Probleme reisen ja mit.
Ja, das stimmt. Aber ja, ich habe einfach versucht, wieder so ein bisschen zu mir selbst zu finden, Abstand zu gewinnen und kannst dir vorstellen, wie anstrengend Schule sein kann und wenn man da mal wirklich, also die Ferien, die sind zwar immer schön und gut, aber man ist nie raus. Man nimmt die ganzen Sachen immer mit. Und dann tat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, mal wirklich komplett abzuschalten, keine Klasse zu haben und nicht irgendwie an das nächste Elterngespräch zu denken. Das war relativ wichtig für mich.
Lass uns mal diese Möglichkeit hier nutzen, denn du bist einer der wenigen Lehrer. Ich habe schon mal ein paar Lehrer hier gehabt, aber sehr, sehr wenige, dafür, dass wir schon über 300 Folgen hier haben, um ein paar Klischees vielleicht aufzuräumen des Jobs des Lehrers. Denn viele denken, ihr arbeitet wenig und habt viel frei.
Das ist so das typische Klischee, ne? Genau. Ja, also es ist schon eine sehr hohe Belastung und die Ferien gleichen das meistens nicht aus. Kommt immer auch drauf an, wo man arbeitet. Ich arbeite auch noch so ein bisschen in einem Brennpunkt. Also die Belastung, die psychische Belastung vor allem, die Verantwortung, die ist schon enorm hoch und das Geld und die Ferien auf jeden Fall nicht aus. Das ist leider so. Und es ist, glaube ich, auch bekannt, dass viele, viele Lehrer eher in Ruhestand gehen oder versuchen, Stunden zu verkürzen. Und das nicht ohne Grund, auf jeden Fall.
Mhm. Du hast eine Weltreise gemacht. Du warst 5 Monate unterwegs. Wie spontan war die Entscheidung?
Diesen Traum, den hatte ich eigentlich schon immer. Es war halt nie wirklich möglich. Und und dann kam irgendwie eins aufs andere. Und ich habe dann eben relativ, also war, was heißt kurzfristig? Vielleicht so ein Jahr zuvor habe ich das so versucht, ein bisschen zu konkretisieren, das alles zu planen und auch natürlich durchzubekommen. Und so ein Dreivierteljahr vorher, vielleicht ein Jahr vorher ungefähr.
Ich finde es ganz cool, an einer Weltreise merkt man, du hast ein ganz klares Ziel gehabt oder zumindest einen ganz klaren Fokus, der deine Reise so ein bisschen bestimmt hat. Welcher war das?
Also für mich sind halt so Pauschalreisen gar nichts, ne? Und das hat sich bei mir auch immer weiterentwickelt. Übrigens auch danke an euch, bin ich immer wundervoll inspiriert worden. Und man holt sich Ideen und deswegen wollte ich auf jeden Fall immer tolle Natur sehen und vor allen Dingen auch viele Tiere. Das war so das große Ziel von mir. Tiere, die man eben hier nicht in der Gegend hat. Und ich hatte vorher schon einige weite Reisen hinter mir und wollte das aber irgendwie noch ein bisschen spektakulärer ausbauen. Und dann habe ich mir so eine Liste gebastelt, welche Tiere ich vor allen Dingen sehen möchte und an welchen Orten die leben und dann auch vor allen Dingen in diese Welt eintauchen. Also wirklich möglichst abseits von irgendwelchen riesen Hotelbunkern. Das war so das große Ziel.
Welche Tiere standen so ganz hoch auf deiner Liste, die du unbedingt sehen wolltest?
Also in erster Linie war es der Orang-Utan. Den wollte ich unbedingt sehen. Da gibt es ja nicht mehr so viele Orte, wo man den antreffen kann. Dann wollte ich Piranhas auf jeden Fall sehen oder zumindest angeln. Dann hatte ich vorher noch nie einen Blauwal gesehen. Das war auch ein großes Ziel. Das war ein bisschen glücklich, dass das dann auch funktioniert hat. Und was war noch dabei? Ja, so eigentlich diverse Dschungeltiere, die man so auffinden kann. Das Einzige, was ich wirklich nicht auf meiner Liste dann abhaken konnte, war eine Anaconda am Ende. Die habe ich leider nicht gesehen.
Okay, was mir aufgefallen ist und auch überrascht hat, ist, dass obwohl deine Weltreise so tierkonzentriert war und die Tiere dich quasi um die Welt geleitet haben, dass du Afrika nicht gemacht hast.
Das stimmt, ja. Ich sehe es ja auch mal wieder bei dir. Das lag allerdings ein bisschen an der Route. Also ich hatte ja auch nur eine begrenzte Zeit und du weißt, man sollte nicht zu lang und auch nicht zu kurz an einem Ort sein. Und deswegen war es auf jeden Fall auf dieser Reise jetzt nicht drin, aber das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Jahre mit einbauen.
Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich kenne da einen ganz guten Reiseveranstalter, der so in Namibia und Botswana unterwegs ist. Orang-Utans, dafür müssen wir nach Malaysia reisen. Du warst auch auf Sri Lanka. Du bist dann weiter, Thailand hast du auch besucht. Japan besprechen wir. Dann geht's nach Nordamerika, Hawaii, Mexiko und dann Richtung Südamerika, wo du in Brasilien warst, wo du in Venezuela warst.
Nee, Kolumbien.
Kolumbien, sorry. Ah, und eins habe ich vergessen, Costa Rica warst du auch noch.
Genau.
Und dann ging es wieder zurück. Nimm uns mit. Oder Bevor du uns mitnimmst, was war denn deine größte Herausforderung, neben dem, dass du halt dir frei nehmen musstest? Also was war die größte Herausforderung zum Thema Planung und vielleicht auch in der anfänglichen Umsetzung?
Also ich muss wirklich sagen, was heißt Herausforderung? Ich habe mir es, das ist vielleicht auch ein Tipp für alle, ich habe mir es alles im Vorhinein schwieriger vorgestellt, als es am Ende war. Also man ist in der Planung relativ frei. Man muss natürlich schauen, wie funktionieren die Flüge, welche Sachen will man besuchen. Vielleicht die größte Herausforderung für mich selbst war das Alleinereisen. Also ich habe das jetzt noch nie so lange durchgezogen. Und das, da wusste ich dadurch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Hat aber im Endeffekt ganz gut in meinen Plan reingepasst, eben, dass ich auch so ein bisschen wieder frei werden wollte im Kopf. Von daher war das eigentlich die größte Herausforderung. Ich muss sagen, die gesamte Planung war gar nicht so kompliziert. Also ihr habt es schon oft besprochen, die Krankenkasse ist easy gebucht. Das Handy macht mittlerweile einfach alles. Ja, also man kann mit dem Handy durch die ganze Welt reisen und kann alles buchen. Man braucht jetzt nicht so viel dafür. Super ist also auch diese Apps, die es gibt, um eine eSIM draufzuladen, um überall Internet zu haben. Also das ist gar nicht so kompliziert gewesen, wie ich es eigentlich vorher gedacht habe. Also von daher kann ich nur jedem sagen, einfach los. Also das klingt alles immer vorher schwieriger, als es am Ende ist.
Ja, du hast ja einen festen Zeitpunkt gehabt oder einen Zeitplan gehabt, ne? 5 Monate hast du gehabt. Hast du ein Around-the-World-Ticket vorgebucht? Also hast du deine ganzen Flüge gebucht? Hast du ein Paket gehabt? Hast du einzeln gebucht oder hast du nur den Flug nach Sri Lanka am Anfang gehabt und dann bist du halt rumgefahren?
Also ich hatte mich vorher auch informiert, ob das sich lohnt, hab's aber dann verworfen. Und liegt, glaube ich, jetzt im Nachhinein als Fazit auch darunter von den Preisen. Aber ich habe alle Flüge einzeln gebucht. Und ich muss sagen, dadurch, dass man immer nur ein Stückchen weiter fliegt, hält sich das eigentlich auch in Grenzen, was die Preise angeht. Ich hatte im Vorhinein, sagen wir mal, vielleicht so 6 Wochen vorgebucht, was Flüge angeht, und alles weitere habe ich dann während der Reise gebucht und damit bin ich auch wirklich gut gefahren.
Ja, gibt dir natürlich auch so ein bisschen Flexibilität, ne? Weil es ist ja, das sage ich ja auch immer wieder, es gibt natürlich Vorteile, alles vorher zu buchen. Du hast auf jeden Fall irgendwie einen bestimmten Fixpreis, den du halt eben nicht überschreitest, aber wenn du reist, dann triffst du natürlich sehr, sehr viele Menschen, die dir sagen, hey, hast du schon davon gehört, du solltest dahin. Und diese Flexibilität fällt halt einfach weg, wenn man alles vorher macht. Du hast ja gesagt, du bist ja auch in einer Beziehung, sieht man ja auch, deine Freundin hatte ich ja dann in Costa Rica, glaube ich, auch besucht. Wie wichtig war das denn für dich, so mal alleine unterwegs zu sein? Denn ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man halt mit dem Partner unterwegs ist, ja auch immer irgendwas ein an das erinnert, wovon man ja eigentlich in dem Moment gerne weg möchte. Nicht, dass der Partner das Negative ist, aber die Erinnerung an die Umgebung und die Themen, die man halt automatisch bespricht, sind ja dann doch irgendwie etwas aus der Vergangenheit. Und man kann vielleicht weniger in der Gegenwart sein. Ist das etwas, was du vermeiden wolltest?
Ja,
oder konntest du sie einfach nicht freinehmen?
Nee, das war ein Punkt, ja. Ich glaube, sie hatte denn auch nicht, der Wunsch von ihr war nicht so groß wie meiner. Also ich hatte dann das richtige Verlangen und musste einfach was tun und wollte, wie gesagt, auch mein Traum verwirklichen. Und ich glaube, dann war das eine super Alternative. Sie war also am Anfang in Sri Lanka mit dabei, kam dann nach Costa Rica und ganz am Ende hat sie mich auch in Brasilien abgeholt. Also das war relativ praktisch, weil es waren am Ende auch 6 Wochen von den 5 Monaten. Und in der Zwischenzeit, also gerade am Anfang, war das nicht ganz einfach, das gebe ich zu, aber es war halt auch von mir so gewollt und ich musste einfach durch. Es war auch eine Challenge für mich, das alleine durchzuziehen und wir haben natürlich trotzdem regelmäßig Kontakt gehalten. Es ist ja mittlerweile relativ easy mit der Handys, mit der ganzen Connecting-Welt. Also von daher war es jetzt für mich eigentlich ganz gut, immer wieder eine vertraute Stimme zu hören und vielleicht auch ein bisschen aufgefangen zu werden, wenn du ein bisschen alleine bist oder wenn du ein bisschen Zuspruch brauchst. Ich war nie ganz weg zu Hause, weil man immer wieder interessante Sachen von zu Hause hört, aber ansonsten war das halt auch so geplant und ich wollte halt auch dann das alleine durchziehen.
Ist ganz interessant. Heutzutage mit dem Handy, man ist ja so gut verbunden. WhatsApp kann man Videocalls perfekt machen. Geilste Qualität, man fühlt sich sehr gut verbunden. Für alle, vielleicht weißt du es, vielleicht auch nicht. Früher hat man ja alles mit Skype gemacht. Fun Fact, Skype gibt's nicht mehr. Wurde eingestellt. Wurde, ich glaube, diese Woche eingestellt. Nach über 20 Jahren hat mich meine ganze Reise, mein ganzes Reiseleben hat Skype mich begleitet. Das blaue Logo, das blaue S ist weg.
Und der schöne Ton, wenn eine Nachricht kam, ne?
Genau, genau. Ganz, ganz interessant. So, jetzt lass uns mal ein bisschen in deine Reise einsteigen. Also Sri Lanka, da hast du angefangen. Was war dein Ziel mit Sri Lanka? Welches Tier war da der Fokus oder gab es einen anderen?
Nee, also wir hatten, das ist eben auch so was, wollten eigentlich früher oder zumindest ein Jahr vorher unbedingt nach Indien und haben eben dann in Panama vor einer Weile Leute kennengelernt, die gesagt haben, macht lieber Sri Lanka. Es ist halt, ja, so wie es der eine oder andere empfindet.
Aber da ist es, genau das, was ich vorhin gesagt habe.
Ja, ja.
Man reist, man lernt Leute kennen und die sagen, geh mal lieber dahin.
Richtig, also einfach das beste Gesamtpaket so, was uns empfohlen wurde. Und wir haben dann gesagt, okay, das ist auch ein guter Ausgangspunkt für als Startpunkt für meine Reise. Und die Tiere, also es ist ja einfach, ich weiß nicht, warst du, ich glaube, ihr habt schon ein paar Podcasts darüber gehabt.
Waren wir schon mal in Sri Lanka.
Ah ja, genau. Also es ist einfach eine unglaubliche Insel. Wir hatten das Glück, wir waren so ein bisschen in der Nebensaison und die Insel strotzt nur vor so einer Tierwelt. Das ist unglaublich. Ja. Wir haben also sind freie Elefanten gesehen. Wir haben sämtliche wilden Tiere auch. Wir haben sogar ein Leopard gewesen? Ja, ich weiß gar nicht, ein Leopard, irgendein.
Doch, Leoparden gibt es
im Jala.
Und Geparden auch nicht, es kann nur ein Leopard sein, im Jala Nationalpark.
Der war zwar weit weg, aber wir haben ihn gesehen und es ist halt, es hat halt wirklich das beste Gesamtpaket, es ist alles super bezahlbar, die Menschen sind freundlich, wir konnten super günstig überall auch übernachten, auch relativ sicher ist alles. Und wir hatten dieses kleine Abenteuer mit dem Tuk-Tuk dann durch noch dabei. Wir haben uns ein Tuk-Tuk ausgeliehen für die 16 Tage, glaube ich. Und das war in dem Moment manchmal ganz, ganz stressig, aber im Nachhinein einfach ein absolutes Abenteuer da, wie die Einheimischen dann rumzufahren. Gerade wenn es mal ein bisschen Verkehr war, das ist schon wirklich verrückt gewesen. Und wir haben sogar eine Situation gehabt, wo wir relativ schnell irgendwo ankommen mussten, weil es dunkel wurde. Und wir mussten dann eben durch den Yala Nationalpark und da stand eben so ein riesen Elefantenbulle vor uns und der war dann am Ende gar nicht so einfach zu überwinden. Wir haben dann eine Weile gewartet, 5, 6, 7 Minuten und irgendwann haben wir gesagt, gib Gas und dann sind wir so gerade so vorbeigekommen. Weil man hat halt auch schon viele Geschichten gehört, ne, was mit denen gerade durch die Elefanten dort auch passiert. Ne.
Tell me about it. Ich bin Safari-Guide. Ich weiß, wie gefährlich das ist. Und vor allem, wie schnell Elefanten sein können. Also das ist nicht ohne. Aber man will aber auch nicht in der Dunkelheit durch den Yala-Nationalpark fahren, weil das ist halt eben auch ziemlich gefährlich. Also genau, da muss man halt wirklich so plus minus abschätzen, was jetzt das Richtige ist. Es ist aber ein großer Trend, ein Tuk-Tuk sich in Sri Lanka auszuleihen. Das ist so quasi ein neues Ding, was es früher gar nicht gab, als ich das letzte Mal dort war. Da war das noch gar nicht so gang und gäbe. Man muss dafür allerdings einen kleinen Führerschein machen, ne? Wie war das?
Ja, genau. Man leiht sich das Ding aus und dann setzt sich einer mit einem hin, geht kurz ein paar Regeln durch, zeigt dir das Ganze und dann setzt du dich mit ihm in das Tuk-Tuk und er macht mit dir wie so eine Art Fahrstunde, eine Stunde ungefähr. Und ich konnte dadurch nach dieser einen Stunde das Ding überhaupt noch nicht fahren. Das war eigentlich ganz lustig. Und das war dann irgendwie so Learning by Doing. Es ging dann los. Problem war, wir waren halt völlig übermüdet, weil der Flug halt so schlecht lag. Und wir sind dann wirklich mit 10-mal Absaufen so gerade so ins Hotel gekommen. Und nächsten Tag dann das Ganze wieder. Ich habe ungefähr so, ich würde mal sagen, 3, 4 Tage gebraucht. Dann war ich echt gut, muss ich sagen. Und das war relativ einfach. Und man muss auch dazu sagen, dass es halt auch deutlich günstiger ist als ein Mietwagen. Und man kann das Ding überall abstellen. Man kommt auch Berge hoch. Also das ist einfach ein Abenteuer. Das einzige Problem ist halt, du kannst die Klamotten musst du halt immer wieder rausnehmen. Du hast halt hinten nur diese Rückbank. Und wenn du jetzt zu dritt bist, ist es, glaube ich, auch zu klein. Aber war einfach spektakulär, muss ich sagen.
Wie sah eure Route aus auf Sri Lanka?
Wir sind erst Richtung Osten gefahren.
Also in die Berge.
Dort haben wir Zwischenstopp gemacht, genau. Und sind dann an die Ostküste. Und ich kann kurz nochmal nachschauen, überlege kurz. Und sind am Ende dann nach Richtung Marissa. Aber am Anfang waren wir, wie gesagt, im Osten. Und zwar hieß der Ort, schau gerade nochmal.
Hey, kurz Werbung in eigener Sache. Ich bin Sebastian Canabis und der Host des Podcasts. Ich bin Reiseblogger, Abenteurer und Gründer von Off the Path. Seit über 15 Jahren nehme ich Menschen online mit auf Reisen. Seit etwas über 7 Jahren auch als Reiseveranstalter unserer ganz eigenen Abenteuer. Am 13. Juli um 20 Uhr laden wir dich zu einem kostenlosen Live-Webinar ein. Wir stellen dir unsere Gruppenreisen für 2026 vor. Nach Costa Rica, Finnland, Namibia, Botswana und 2 brandneuen Reisezielen, die wir exklusiv an diesem Abend enthüllen. Und eine davon wird vermutlich innerhalb von weniger Stunden oder Tagen ausgebucht sein. Allein deshalb lohnt es sich also, live dabei zu sein. Unsere Reisen sind anders. Sie sind wild, intim, einzigartig. Wir nehmen dich mit an die schönsten und abgelegensten Orte der Welt, zeigen dir, wie beeindruckend unser Planet ist. Und unterwegs lernst du nicht nur über Tiere und Natur, sondern vielleicht auch über dich selbst. Und warum haben wir eine 100%ige Weiterempfehlungsquote? Warum haben in Finnland 9 von 10 Teilnehmern direkt wieder gebucht? Finde es im Webinar heraus und vielleicht bald auch auf einer unserer Reisen. Das war's übrigens noch nicht. Es gibt noch eine Überraschung, die du nur an diesem Abend erfährst. Das Webinar wird nicht aufgezeichnet, also geh auf offthepath.com/webinar und melde dich kostenlos an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich.
Arugam Bay.
Genau. Ja. Cooler Arugam Ort, Bay, muss ich sagen. Das ist ja die Surfer-Metropole Sri Lankas.
Absolut cooler Ort. Hat uns deutlich besser gefallen als die Orte im Süden. Es war viel geschlossen, war halt Nebensaison, aber das fanden wir ehrlich gesagt ganz gut. Und es war, also du konntest auch von dort in die Nationalparks Touren machen. Die waren auch relativ günstig, muss ich sagen. Also generell ist Sri Lanka ein günstiges Land und das spricht halt auch für die Touren, die du buchen kannst. Es ist halt eine komplett andere Liga als Costa Rica, das weißt du wahrscheinlich. Und
Das ist ja quasi Salz und Pfeffer, schwarz und weiß. Ja. Also das ist einfach, das kannst du nicht miteinander vergleichen.
Auf jeden Fall, ja. Nein, und dann sind wir die Küste nach unten gefahren, in den Süden, und haben dort auch noch ein paar verlassene Orte gefunden. Und dann ging es halt Richtung Marissa und über Galle dann wieder nach oben.
Ja, genau. Die Nummer im Yala-Nationalpark, erzähl mal, da seid ihr einfach so, weil das einfach so eine Durchgangsstraße war, die durch den Nationalpark ging, oder wie war das?
Genau, richtig. Wir mussten relativ vor der Dunkelheit in unserem Strandhotel, es war kein richtiger Strand, aber es war halt am Wasser, das Hotel, mussten wir ankommen. Und die schnellste Route war halt leider die Straße durch den Yala-Nationalpark. Und die andere Strecke hätte uns ungefähr eine Stunde mehr gekostet. Und ja, wie es halt manchmal so ist, man vertrödelt die Zeit und versucht eben dann das Beste rauszuholen. Und dann haben wir gesagt, okay, warum soll uns das denn passieren, dass wir über die Straße fahren und da steht halt irgend so ein Elefant, ja. Und ist halt Murphys Gesetz, ja. Wir haben es halt dann auch probiert und genau an der Stelle, wo es bei Google auch steht, Elephants Crossing, stand halt wirklich auch dieser Riesenbulle da. Und wir gedacht, das gibt's doch nicht, ey, wieso denn gerade jetzt wieder bei uns? Aber es war im Nachhinein halt auch eine mega geile Erfahrung. Noch nie in meinem Leben so einen wilden Riesenelefanten vor mir gesehen. Und war allerdings auch ein bisschen gefährlich, weil wir haben von Freunden gehört, dass die halt auch wirklich mit ihrem Rüssel da die Tuk-Tuks angreifen, und du hast halt auch nicht so viel Knautschzone in so einem Gefährt, halt anders als ein Auto oder irgendein Bus, und deswegen war uns das da nicht ganz so War nicht ganz so ohne, aber ja, es ging alles gut und danach haben wir uns erstmal jeder 2 Kokosnüsse gegönnt zur Beruhigung.
Und ja. Den Leoparden habt ihr auch während der Fahrt dann gesehen?
Nee. Wir hatten vorher in Arrugambay eine Tour gebucht. Die ging in diesen Vornationalpark und dort war ein bisschen günstiger und dort hat er uns die zumindest mit dem Fernglas gezeigt, ja.
Ja, okay, cool. Was war so euer Highlight von Sri Lanka?
Wir hatten ein paar, in Arugambay hatten wir auch viele Tiere in unserer Unterkunft und irgendwann habe ich, es war ganz lustig, irgendwann hatte ich, also ein Highlight, vielleicht eher eine Anekdote, ich hatte irgendwann das Tor offen gelassen zu unserer Unterkunft und bin reingegangen und als ich nach 3 Minuten zurückkam, standen da ungefähr 40 Kühe bei uns in der Unterkunft und haben die ganzen Pflanzen abgefressen und ich habe einfach gar nicht beachtet, dass ich das Tor offen gelassen hatte und die, weißt ja, die Kühe laufen dort ja überall auf den Straßen rum und sie sind da auf einmal dann auf diesem ganzen Grundstück gewesen und dann habe ich nur mal kurz gesagt, hier raus hier und dann haben die aber auch sofort gehört und sind alle raus, waren dann auf der Straße verteilt, auch ein kleines Verkehrschaos verursacht. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
Okay, und weiter ging es dann. Wir können gar nicht so krass ins Detail für jedes Land gehen, wenn wir diese ganze Weltreise in einer Folge besprechen wollen. Weiter ging es dann von der Insel auf eine andere Insel, ne?
Richtig, also genau.
Also nach Borneo.
Nach Borneo. Ich bin kurzzeitig in Kuala Lumpur gewesen, da müssen wir aber jetzt nicht wirklich drüber sprechen. Das ist, glaube ich, vielen bekannt. Und dann ging es nach Borneo, richtig. Und das war, ja, erstens war ich alleine und zweitens ist es nicht wirklich so erschlossen, die Insel. Ich war in Sepilok und in Kota Kinabalu. Und ja, man taucht, also schon alleine beim Flug taucht man da komplett in die Natur ein und hat mich dann, wie gesagt, im Nachhinein auch an den Amazonas erinnert, ist ähnliche Natur, muss ich sagen, und absolut spektakulär, also alles grün und ja, viel Sonne hat man dann vielleicht auch nicht, aber das braucht man dort auch nicht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass da die Tierwelt wichtiger ist als irgendwelche Beaches oder irgendwelche schöne Sonne.
Ja, wir haben hier schon ein paar Folgen über Borneo gehabt. Eine Folge war diese krasse extreme Folge von dem einem, der in der Höhle Tour die 2 Toten waren. Das war eine krasse Folge und wir haben auch schon mal jemanden zu Gast gehabt, der auch ganz Borneo gesehen hat. Wir sprechen jetzt aber mal über deine Reise so ein bisschen. Dein Highlight, dafür bist du ja hingereist, sind die Menschenaffen, die Orangutans. Hast du sie gesehen?
Ich habe sie natürlich gesehen, weil ich in diesen Vorort gefahren bin, Sepilok, und dort gibt es natürlich auch die Auffangstation. Und da hast du dann durch die Garantie, dass du die siehst. Sie sind dann dort, also werden teilweise dort wieder resozialisiert und können danach wieder in den Dschungel zurück. Allerdings kommen die halt auch aus der freien Wildbahn, aus dem freien Dschungel, um dann dort ja wieder was zu essen zu bekommen. Und da hatte ich halt auch das große Glück, dass ich, während ich dahin gelaufen bin, also meine Unterkunft war vielleicht irgendwie, weiß ich, 5 Minuten weg, mir dann währenddessen ein Orang-Utan entgegengekommen ist und irgendwie so 2 Meter vor mir stand. Und das sind Momente, die ja einfach super ergreifend sind. Ja, der hat mich angeschaut, hatte auch, oder sie hat mich angeschaut, noch ihr Kind auf dem Arm gehabt und ist dann weitergegangen und lief dann eben zu dieser Plattform. Und dann bekommen sie dort mehr oder weniger ihr Essen, ihre Bananen. Aber das Interessante dort ist eigentlich, dass sie immer das Ziel ist, dass selbst die Affen, die dann, oder die Orang-Utans, die dann dort leben, dass sie irgendwann wieder ausgewildert werden sollen. Und da geben sie denen dann immer dort immer das gleiche Essen, damit sie irgendwann gelangweilt sind von diesem Essen und nicht mehr wiederkommen. Also das ist eigentlich ganz interessant, was sie da so für Tricks haben. War auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Highlight meiner Reise, die so nah an den Affen zu stehen.
Also aber ich hab mir da so ein bisschen dazu gelesen, ich war ja noch nie dort, das ist ein Sanctuary, nennen die das, das offen hin zum Dschungel ist und die Affen so gesehen in Anführungsstrichen freiwillig kommen, also aber sie werden halt angelockt durch das Futter, ne?
Also teils. Dass sie dort wieder hinkommen können, das stimmt. Es gibt aber auch welche, die eben dort leben, die aus Gefangenschaft erstmal wieder an den Dschungel angenähert werden müssen, um dann, oder auch Junge, die erstmal lernen müssen, wie man sich im Dschungel verhält, wie man klettert, wie man Essen irgendwie von den Bäumen holt. Und das dauert halt, und dann ist das Ziel aber immer, dass sie am Ende diese Sanctuary verlassen, um dann alleine zu leben in Borneo.
Okay. Aber sie können ja nicht angefasst werden, ne?
Nee, also das wäre, glaube ich, auch nicht gut. Aber eine interessante Story war auch noch da. Ich bin auch nachmittags bei der Nachmittagssession gewesen, und irgendwann kam also so ein riesiger Orang-Utan-Mail, und ich habe sie dann gefragt, was macht der jetzt hier? Und da hat die Pflegerin gesagt, dass er ab und zu kommt, einfach um ein paar Mädels kennenzulernen, weil er wahrscheinlich die im Dschungel nicht findet. Und das ist für ihn so wie so eine Art Dating-Plattform. Also hat der Begriff Feeding-Plattform irgendwie eine ganz neue Bedeutung, und versucht eben dort dann eine neue Frau zu finden.
Ja, was hast du sonst alles auf der Reise? Was hast du alles in Borneo gemacht?
Nee, ich war am Ende, glaube ich, nur 8 oder 9 Tage und bin dann, hab dann, das ist übrigens auch noch so ein Tipp, ich habe bei Google Maps einfach mir eine Lodge gesucht, die am Fluss war, ohne irgendwelche Anbieter, und habe die angeschrieben, habe gesagt, hier, wie sieht's aus, habt ihr, also die bieten das ja auch auf ihren Websites an, und habe mir natürlich die günstigste rausgesucht, und und die haben den dann abgeholt mit anderen Touris noch, waren alles relativ junge Leute, und bin dann zum Kota Kinabalu, direkt an den Fluss, und dort gab es dann so 3-4 Tage einfach komplett Programm. Also das Prinzip ist übrigens im Amazonas relativ ähnlich gewesen, muss ich sagen. Also fährst dann den ganzen Tag mit dem Boot den Fluss lang, suchst Tiere, gehst in den Dschungel. Ich habe sogar einen Baum gepflanzt dort, bekommst relativ frisches Essen immer dort von der Lodge zubereitet, und bist halt die ganze Zeit im Dschungel. Du kannst halt auch nirgendwo hin. Du hast halt irgendwie keine Restaurants in der Nähe, du hast keine Tankstelle, keine Shops. Du bist einfach 3-4 Tage nur mit den Leuten zusammen in der Lodge, im Dschungel, mit den Tieren. Also wirst halt auch abends oder morgens von irgendwelchen Affen und irgendwelchen anderen Tieren besucht. Also ist schon cool. Also so Stelzenhäuser, hast dann deinen eigenen Bungalow. Und lebst dann einfach die Tage dort relativ einfach, aber völlig ausreichend, die Zeit dann dort. Ja.
Weißt du gerade zufällig, wie das hieß?
Die Lodge selber? Müsste ich, glaube ich, nachschauen. Ich muss sagen, es gibt gar nicht so viele dort in dem Bereich, wo ich war. Da gibt es vielleicht so 3-4. Und wenn du jetzt eine raussuchst mit Pool und drei Gänge, die du bezahlst, dann durch ein bisschen mehr. Aber ich habe echt wirklich wenig Geld bezahlt. Also kann ich dir jetzt im Nachhinein vielleicht noch schicken.
Ja, aber vielleicht kannst du mir ja das einfach im Nachhinein schicken, genau. Und dann packen wir es in die Shownotes rein für die das interessiert. Solche Fragen bekommen wir halt immer relativ oft, und dann können wir darauf verweisen. Du bist von Malaysia, also Borneo, bist du weiter nach Thailand. Ist für viele ein Klassiker. Du warst aber ein bisschen länger dort. Du warst, glaube ich, einen ganzen Monat von den 5 warst du in Thailand und hast versucht, das Land so intensiv wie möglich, Land und Leute kennenzulernen. Was hat dich da so am meisten geprägt? Was hast du erlebt?
Ich war ja noch nie in Thailand und habe halt ganz viele Freunde, die mir immer vorgeschwärmt haben und immer gesagt haben, ja, du musst da unbedingt hin, und es ist so ein ganz spezieller Vibe. Also ich war selber in Bangkok, in Koh Phangan und in Koh Chang und hatte mich, wie gesagt, vorher informiert, welche Orte vielleicht auch nicht ganz so überlaufen sind. Was hat mich am meisten begeistert? Ich würde sagen, Koh Chang hat mir eigentlich am meisten gefallen. Bangkok ist, wie jeder weiß, eine super wilde, große Stadt. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich war ja zweimal dort, also beziehungsweise am Anfang und in der Mitte, und das zweite Mal hat es mir besser gefallen. Ansonsten muss ich sagen, Koh Phangan fand ich etwas overhyped mittlerweile. Aber ich habe das halt, im Vorhinein so geplant, weil ich auch mal eine Zeit haben wollte, wo ich wirklich mal ein bisschen ruhiger mache, nicht mehr so viel rumrenne und ich mich vielleicht auch ein bisschen ausruhen kann, weil auch für die kommenden Monate, die dann ein bisschen anstrengender werden. Aber generell muss ich sagen, Ko Chang war super. Ist übrigens, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, da ist so ein großes Lost Place Schiff übrigens abgebrannt. Super cooles Event an dem Tag gewesen. Und ich glaube, ich war dort und 2 Wochen später ist es irgendwie abgebrannt. Also ganz kuriose Story. Habe ich auch noch Nachrichten von Freunden bekommen, ob ich das war. Ja. Also war ganz lustig, aber war auf jeden Fall ein cooler Ausflug. Aber,
also ich kenne das nicht, aber ich weiß, dass also Ko Chang ist halt einfach so, also zumindest, ich kann ja immer, das letzte Mal, als ich in Thailand war, ist bestimmt schon über zehn Jahre her. Und damals war ich aber allerdings sehr, sehr oft. Ich habe ja auch in Bangkok irgendwie, weiß nicht, 7, 8 Monate mal gelebt. Ko Chang war immer so ein Geheimtipp. Das war immer so super relaxed. Die Vibes sind ganz anders als bei den anderen Inseln, die ja deutlich kommerzieller sind. Mhm. War das jetzt, ist das immer noch so?
Also Ko Chang würde ich sagen, ja. Kopankan würde ich sagen, nicht mehr. Also ich finde, dort ist auf jeden Fall der Tourismus so eingezogen, dass man sagen muss, ich habe das Gefühl, es sind auf jeden Fall deutlich mehr Touristen als Einheimische. Und das macht halt auch was mit der Insel und jeder versucht eben dann das zu erreichen dort, versucht irgendwie den Hippie-Vibe reinzubringen und ist aber dann selber vielleicht gar nicht mehr so weit. Also ja, ich würde es jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht nochmal auswählen und würde wahrscheinlich andere asiatische Länder nehmen, weil es halt auch wirklich viel passiert ist. Ich glaube, vor 10 Jahren war es alles noch wirklich ein bisschen ruhiger und mittlerweile ist es aber auch jetzt durch die ganze Party-Szene, die jetzt Einzug gehalten hat, ist Koh Phangan jetzt ja schon extrem touristisch geworden. Hat immer noch super schöne Strände, und aber man darf auch nicht vergessen, dass das Wetter dadurch jetzt auch noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Es haben wir wirklich große Probleme jetzt in letzter Zeit gehabt mit den Monsunregen. Aber ja, also Ko Chang war auf jeden Fall da deutlich ruhiger und glaube ich auch, ich habe das Gefühl gehabt, war auch nicht ganz so überlaufen von Touristen. Da gibt es noch diesen thailändischen Vibe, der so ein bisschen rüberkommt.
Mhm. Warst du auch auf dem Festland außer in Bangkok noch woanders?
Ich war nur in Bangkok, genau.
Ja, gibt ja auch, also das Land hat ja so viel zu bieten. Da reichen ja 4 Wochen, nicht? Also ich habe damals in 7 Monaten, ich habe ja auch gearbeitet, aber nur einen Bruchteil von dem gesehen, was Thailand zu bieten hat. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und hat halt eben auch Wildlife-mäßig, Tiger zum Beispiel, kommen immer mehr zurück, erholen sich wahnsinnig gut in ganz Südostasien. Das ist eine mega geile Nachricht. Ja, Elefanten hast du halt auch in den Nationalparks und noch viel mehr. Wie ging es dann von dir für dich weiter? Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, bist du von Bangkok nach Tokio geflogen?
Genau. Tokio war auch gar nicht so langer Flug. Ich glaube, 5, 6 Stunden, irgend sowas in der Richtung. Und war auch nicht so teuer. Also wie ich am Anfang schon gesagt hatte, die Einzelflüge, es gehen immer vom Preis. Und das war natürlich dann erstmal noch ein kompletter großer Gegensatz zu allem, was ich vorher hatte. Ne? Diese Stadt ist einfach der Wahnsinn. Also super hochmodern, noch nie so viele Menschen auf einem Fleck gesehen und trotzdem funktioniert alles so reibungslos.
Aber vor allem viele Menschen so unglaublich ruhig, ne?
Respektvoll. Also wenn du stehst in der U-Bahn und die ist so voll, dass du kaum umfallen könntest und keiner sagt ein Wort, keiner telefoniert, die schlafen teilweise im Stehen. Also das ist schon lustig mitzubekommen. Also hat mich auf jeden Fall auch sehr beeindruckt. Ja.
Was warst du nur in Tokio in Japan oder warst du noch woanders?
Ja, ich war leider nur in Tokio. Ich habe natürlich einen Ausflug in die Berge gemacht, beziehungsweise auf einen Berg. Aber wenn die Zeit so ein bisschen begrenzt ist und du natürlich auch das Geld im Hintergrund hast, war es leider nicht möglich, irgendwie nach Kyoto oder so zu fahren. Ne? Das war ein bisschen schade, würde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Aber ich hatte, glaube ich, 6 effektive Tage und Tokio ist eine Riesenstadt, da findest du auf jeden Fall genügend.
Absolut, also das ist super weitläufig, riesig und halt eben auch nicht so ganz günstig. Ne? Obwohl der Yen ja ganz gut für uns steht, also schlecht für sie, aber gut für uns, ist es dennoch ein ganz schön teures Pflaster.
Ja, Generell auf jeden Fall, aber du hast es eben gerade angesprochen, der Kurs ist zurzeit gar nicht so schlecht gewesen für mich. Und ich glaube, vor 5, 6 Jahren wäre es noch was anderes gewesen. Aber jetzt muss ich sagen, hat es wirklich gut gepasst. Es war, ich empfand es nicht teurer als bei uns zum Beispiel, muss ich sagen.
Ja, das also ist richtig gut, weil ich war nämlich halt irgendwie vor langer, langer Zeit, vor Corona, da war es richtig teuer. Und ich fliege jetzt im Oktober und die Preise sind tatsächlich echt okay.
Ja, finde ich auch. Also das Essen, wenn man jetzt ein bisschen schaut und nicht jetzt vielleicht die teuerste Sushi-Bar raussucht, die ist auf jeden Fall bezahlbar. Bezahlbarer mittlerweile, glaube ich, als in Leipzig. Das ist hier ganz schön angezogen.
Ja. Was hast du in Tokio alles erlebt oder gesehen und unternommen?
Also ich habe mir natürlich diese typischen Touri-Sachen reingezogen, habe also quasi sehr, sehr viel zu Fuß gemacht, beziehungsweise auch mit der U-Bahn, habe sämtliche Stadtviertel mir angeschaut, habe versucht, so ein bisschen auch in die Kultur einzutauchen. Diese typische Shibuya-Kreuzung gleich am ersten Tag mitgenommen. Dann gibt es auch eine sehr, sehr coole 3D-Katze. Ich weiß nicht, ob man die so kennt, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, wie technisch weit die Japaner sind und das auch in ihren Straßen natürlich auch zeigen. Und das Lichtermeer da, also da kann natürlich New York total einpacken. Es ist einfach unfassbar, was da abends, wenn es dunkel ist, leuchtet und wie einen das auch selber irgendwie mitnimmt und man dort durchläuft. Ansonsten, ja, habe ich halt sehr viele Sehenswürdigkeiten mir angeschaut. Bin auch, wie gesagt, einmal rausgefahren, um Mount Fuji etwas näher zu sehen. Berg hochgelaufen und ja, habe versucht, eben viel Sushi auch zu essen und Ramen und was sich alles dazu gehört. Ne?
Darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten, auf das Essen. Also ich war ja schon mal dort und ich finde Tokio auch eine sehr, sehr geile Stadt. Wollen diesmal aber allerdings vielleicht ein bisschen mehr in die Natur. Aber ja, Essen ist das, was mich halt am meisten anzieht, muss ich sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall, das kann ich verstehen. Ich habe noch eine Ausstellung mitgenommen, die war Wahnsinn. Und zwar ist das so ein digitales Artmuseum gewesen. Das nennt sich Team Lab. Und das ist einfach absolut Pflicht, wenn man dort ist. Das ja, es sind digitale Konstruktionen, die verbunden mit Musik, Lasern und Lichtern einfach also unglaublich inspirierend sind. Und gibt es sogar eine Sache, wo man einen Tee trinken kann und ich würde sagen, so einen Chai-Tee getrunken und während des Trinkens werden so 3D-Bilder auf den Tee projiziert und es ist einfach es wird im kompletten Dunkeln, du siehst also gar nichts. Und es ist also eine extrem coole Erfahrung, muss ich sagen. Also kann ich wirklich empfehlen. Team Lab muss auf jeden Fall mitgemacht werden.
Okay, cool. Vielen Dank. Weiter geht's über den Ozean, über den Pazifik. Hawaii ist dein Ziel in Nordamerika gewesen. Ich glaube, soweit ich weiß, auch dein einziges. Danach bist du nach Mexiko, was ja schon eigentlich zu Zentralamerika gehört. Was hat dich dort hingezogen? Wolltest du da hin?
Was heißt wollte? Ich finde Hawaii ist schon irgendwie so ein Sehnsuchtsort, den man einmal im Leben gesehen haben muss. Und ich hatte mir aber vorhin dann gesagt, okay, es ist einfach eine Nummer zu teuer. Meine Tochter war letztes Jahr auch dort, im Austauschjahr, und hat auch vorgeschwärmt. Von daher habe ich gedacht, okay, muss es irgendwie mit einbauen. Und Fun Fact übrigens, ein Flug von Tokio nach Mexiko ist einfach auch viel teurer, als wenn du das einzeln buchst. Ja, ich habe also den Einzelflug von Bangkok nach Tokio und von Tokio dann nach Hawaii und von Hawaii dann nach Mexiko. Und es war deutlich günstiger. Und du hättest übrigens sowieso nicht direkt fliegen können. Laut meiner Verbindung hätte ich sowieso in Hawaii landen müssen. Hätte 7 Stunden Aufenthalt gehabt. Von daher habe ich gedacht, wenn du eh dort bist, dann kannst du auch ein paar Tage bleiben. Hab das, glaube ich, auf 6 Tage beschränkt. War, um das schon mal vorwegzunehmen, sehr, sehr teuer. Also Hawaii ist wirklich mit Abstand der teuerste Ort bei meiner ganzen Reise gewesen oder auf meiner ganzen Reise. Und generell, glaube ich, habe ich auch noch nie so einen teuren Ort gesehen. Kleiner, lustiger Vergleich. In Bangkok habe ich für einen Roller 6 Euro, glaube ich, pro Tag bezahlt. Und in Hawaii habe ich mir eine ausgeliehen und habe $100 bezahlt. Also,
das ist das Krasse ist halt einfach, dass USA sowieso einfach extrem teuer ist, schon immer gewesen. Also Festland vor allem. Und du bist jetzt halt auf einer Insel mitten im Pazifik, wo alles hingeschifft werden muss oder hingeflogen werden muss. Und das macht es halt eben auch noch mal viel, viel teurer. Die haben ja überhaupt kein Land, wo irgendwas zu machen. Ich war selber noch nicht dort, aber das ist halt eben schon etwas, was ich halt sehr oft gehört habe.
Ja, also ich habe einen interessanten Vergleich dazu. Ich habe nämlich, irgendeine Freundin hat mich mal auf die Idee gebracht, dass wenn ich diese Reise mache, dass ich mal einen Kokosnussindex erstellen muss. Und zwar ist ja Kokosnuss in den tropischen Ländern einfach eine Frucht, die eigentlich einheimisch ist und in den Ländern wächst. Und deswegen kann man das ganz gut vergleichen. Und die Kokosnüsse in Sri Lanka, also das war, glaube ich, die günstigste, hat 32 Cent umgerechnet gekostet. Und in Tokio sind wir ungefähr bei $15 am Straßenrand. Also ich glaube, das spricht für sich.
Ja, es ist gut. Es gibt ja den Big Mac Index.
Ja.
Damit kann man die Preise immer ganz gut vergleichen, wie teuer alles überall ist. Was hast du in Hawaii denn unternommen mit deinem Roller?
Also ich konnte mir ihn nur einen Tag leisten. Das war ganz lustig. Die ersten Tage habe ich einfach, bin ich auf dem Vulkan gewandert. Dann habe ich mir natürlich die Honolulu angeschaut, das ganze Leben. Das ist ja noch sehr viel Trubel auch und ist auch sehr interessant dort. Oder ich habe übrigens in Waikiki Beach den absolut tollsten Sonnenuntergang meines Lebens gesehen. Also so viele Farben im Himmel und nachdem die Sonne untergegangen ist, war einfach spektakulär. Also das habe ich sonst nirgends so gesehen. Ansonsten hatte ich ja, wie gesagt, Pearl Harbor habe ich logischerweise angeschaut. War auch hochinteressant. Gibt's auch, könnte man auch eine Folge dazu machen, aber das passt jetzt, glaube ich, nicht ganz rein. Und an dem Tag, als ich mir den Roller ausgeliehen habe, das war so ein bisschen dämlich auch von mir. Ich habe mir den Mittag ausgeliehen, weil ich mir dachte, wenn du den Mittag ausleihst, dann kannst du den nächsten Tag nochmal bis Mittag nutzen. Habe allerdings nicht bedacht, dass der Weg bis zu der anderen Seite der Insel Oahu, dass das ja mindestens 2 Stunden sind. Wenn du ab und zu mal anhalten willst, nochmal kurz irgendwas anschauen, dann kann es schwierig werden, dann wieder im Hellen zurückzukommen. Und das sollte man mit dem Roller eigentlich. Und habe es dann auch geschafft auf die andere Seite zum North Shore. Habe mir die Wellen angeschaut, war beim Big Shrimp Truck und auf einmal fing es an zu regnen und es wurde kalt. Und ich Pilot habe natürlich keine warmen Sachen mitgehabt, nur in Badhose und Trägershirt auf dem Roller. Und habe sogar noch, das war wirklich dumm, am Anfang hat er mich gefragt, ob ich noch so eine Halterung fürs Handy vorne brauche für den Roller. Und ich so, nee, die $10, die spare ich mir. Und musste dann irgendwie auf dem Rückweg alle 500 Meter anhalten, weil ich wissen wollte, wo es lang geht. Und bin dann leider auf dem Highway gelandet. Und das war mir dann irgendwann nicht mehr egal. Und wurde dann von den riesen Trucks angehupt. Und ja, es war also eine Katastrophenfahrt zurück. Also das war auf jeden Fall das Gefährlichste, was ich fast bei dieser ganzen Reise gehabt habe. Also wäre ich wirklich, dann gibt's da so Spurrinnen auf den Autobahnen, da wäre ich noch fast hingefallen. Also das war nicht ohne und war in der Planung relativ dumm von mir, dass ich das einfach nicht schaffe, in der kurzen Zeit da hochzufahren und wieder zurückzufahren. Das sollte man vielleicht ein bisschen besser planen das nächste Mal.
Also warst du dann ganz froh, als du dann im doch ein bisschen entspannteren Mexiko und günstigeren Mexiko warst?
Ja, genau. Also Mexiko war ich ja schon zweimal vorher in Yucatan. Fand ich ganz cool. Aber war mir auf jeden Fall immer viel zu viel Tourismus, viel zu voll alles. Und habe halt von Freunden auch gehört, dass die Pazifikseite schon nochmal ein bisschen was anderes ist. Und deswegen bin ich nach Puerto Escondido geflogen von Mexico City. Also Mexico City kann man jetzt eigentlich auslassen, ist eine sehr, sehr große und anstrengende Stadt. Und dann bin ich nach unten geflogen, den südlichen Teil, und das war schon ein kleines Paradies. Also das muss ich sagen, hat mich schon wirklich beeindruckt. Das ist noch so ein eher so ein typischer Mexiko-Vibe, muss ich sagen. Also wirklich tolle, bunte Restaurants und auch deutlich günstiger und mit Abstand die besten Fischtacos, die ich in meinem Leben gegessen habe. Das spricht halt auch immer für mich. Du bist vielleicht der Japan-Sushi-Fan. Ich liebe mexikanisches Essen und hab dann dort, das ist auch wieder was ich jedem nur empfehlen kann, sich auch mit den Bar oder mit dem Barbesitzer im Restaurant Arbeitenden zu unterhalten. Und einer hat mir gesagt, du musst auf jeden Fall dorthin. Und habe ich dann dran gehalten und bin nach wenigen Tagen dann von Puerto Escondido in Bus und in so einem Wifi-Transporter nach Zipolite gefahren. Und Zipolite war ein Nudistendorf, etwa 2 Stunden von Puerto Escondido weg. Und dort gab es keine Autos, nur Bambus und Holzhotels, einen super langen Strand. 50% ist irgendwie den ganzen Tag nur nackt rumgelaufen. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Nummer dort. Also das ist auch alles super günstig gewesen. Und das kann ich auf jeden Fall schwer empfehlen.
Zipolite Beach, also für alle Nudisten, auf geht's nach wie heißt der
Bundesstaat?
Oaxaca, im Süden Mexikos. Aber eigentlich haben dich ja nicht die Nudisten dahin gezogen, sondern auch andere Tiere, oder?
Gut, dass wir dazu sprechen kommen. Ich habe in Puerto Escondido die ganzen Plakate immer gesehen und dann habe ich irgendwann mal mir so eine Nummer angerufen und habe dann für 25 Euro einen Ausflug machen können aufs Meer, auf den Ozean. Und so eine Whale-Watching-Tour ist immer so eine kleine Glückssache auch, ne, kann funktionieren. Und wenn du eben dann, weiß ich, 100 Euro bezahlst, 100 Dollar bezahlst und dann kein Wal siehst, ist ein bisschen ärgerlich. Und daher war das mit 25 Euro absolut im Rahmen. Und wir hatten also einen mega coolen Captain und sind dann rausgefahren und er hat gesagt, also today is a good day. Und er hat es irgendwie vorher schon gewusst. Und dann waren wir dann auf dem Meer, gar nicht so weit weg vom Festland. Und auf einmal sind dann 2 Riesenwale aufgetaucht. Und das war natürlich genauso ein ergreifender Moment wie mit den Orang-Utans. Also unglaublich gewesen. Und das ging sogar noch weiter. Wir sind dann noch weiter aufs Meer rausgefahren. Und ich kannte sowas nur aus dem Fernsehen. Aber die Delfine, die spielen ja wirklich mit dem Motorboot und springen nebenher. Ich habe das Gefühl, dass sie auch die Musik gehört haben und wie getanzt haben dazu. Das war unglaublich. Die haben also ihre Show dort abgeliefert. Das war Wahnsinn. Also das habe ich noch nie so gesehen. Das war wirklich geil.
Aber es ist schon was Besonderes. Ihr habt Blauwale habt ihr gesehen, ne? Glaube ich, auf der Reise.
Ja, genau.
Und das sind dann natürlich auch wirklich richtig große Wale.
Ja.
Costa Rica stand dann als nächstes an, ne?
Ja, ich bin dann nach Costa Rica geflogen. Dann habe ich mich mit meiner Freundin getroffen. Das war auch wieder natürlich super schön für mich, wieder zu zweit zu reisen. Und wir waren letztes Jahr schon mal in Costa Rica. Allerdings sind wir nur von Panama 4 Tage rüber nach Puerto Viejo und da wieder zurück. Und uns hat es damals so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir müssen da unbedingt nochmal hin. Und haben dann diesmal eben komplett die 14 Tage eine kleine Rundreise gemacht. Auto gemietet. Anders geht's, glaube ich, auch nicht in Costa Rica, beziehungsweise ist halt schwieriger, ne? Und dann halt die Highlights, die man sich so raussuchen kann, einfach alles mitgenommen. Also du kennst dich aus, du bist der Experte in Costa Rica, aber absolut geil.
Was war so das Highlight? Also gibt's lass uns mal irgendwie vielleicht auf 2, 3 Orte konzentrieren, die dich so am meisten umgehauen haben?
Also, Puerto Viejo ist schon immer so einer unserer Orte gewesen, die wir wirklich geliebt haben. Und da sind wir am Ende auch nochmal hin. Einfach, ja, cooler Vibe, cooler Karibik-Vibe dort. Und man kann auch von dort coole Ausflüge machen. Ansonsten, La Fortuna fanden wir super. Haben wir schöne Trails gemacht und man kann auch bei Google Maps irgendwelche Trails finden, die vielleicht dann keine 50 Dollar kosten. Ne? Manuel Antonio hatten wir eine supergeile Dschungel-Airbnb. Und das war sogar ein Tag nach Silvester. Wir sind Silvester, ich glaube, 22 Uhr ins Bett, weil durch die Zeitverschiebung wollten wir irgendwie dann auch nicht den Silvester dann im Wach verbringen. Wir waren total müde und haben 17 Uhr, glaube ich, mit unseren Freunden telefoniert und sind ins Bett und dann sind wir früh raus auf den Balkon und wurden dann von mega vielen Affen überrascht. Whiteface Monkeys, die dann auch unsere Bananen und unsere Früchte wollten. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, dass wir dann, dass sie auch sich immer mehr getraut haben, immer näher rangekommen sind, um dann ja nicht mit uns zu frühstücken, eher unser ganzes Essen wollten.
Hm. Wart ihr auch in Corcovado?
Wir wollten es buchen. Ich hatte das vorher auch rausgesucht. Allerdings waren wir zu spät dran. Das Problem war, dass wir über die Weihnachtszeit waren und du dann einfach mehrere Monate vorher das buchen musst. Und so weit war ich halt in der Planung auch noch nicht in meiner Weltreise. Da habe ich irgendwie immer nur so für 2-3 Wochen im Voraus gebucht und dann wollte ich es auch mit meiner Freundin absprechen. Von daher war es leider nicht drin. Wir waren in Manu Antonio im Nationalpark. War leider super voll.
Manuel Antonio ist zwar gut erreichbar, auch mit dem Mietwagen, ja. Easy peasy, aber das ist eigentlich so ein...
Naja,
also, Touri. Das ist kein Zoo, aber das ist fast ein Zoo. Also es ist wirklich total krass, wie voll das da ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und vor allem halt eben, wie konditioniert die Tiere halt sind, wie gewohnt die Tiere halt an die Menschen sind, wie nahe sie kommen. Ne, du hast gerade die Whiteface Monkeys angesprochen, die halt da bei euch einen Raid durchgeführt haben und alles geplündert haben. Das ist halt eben nicht vergleichbar. Also ich kann da nur empfehlen, hier ein bisschen Eigenwerbung. Im September bin ich wieder dort, Gruppenreise. Im Corcovado sind wir eine Woche. Das ist einfach so wild und so geil dort. Hammer.
Glaube ich, ja. Also es gibt ja zwei Punkte, die man ansteuern kann. Ne? Einmal mit Boot und einmal mit Auto. Ich vermute mal, du hast das mit dem Boot gemacht. Ne?
Genau, also wir machen alles mit dem Boot. Man kann runter nach Puerto Jiménez fahren, beziehungsweise nach Galate. Genau, und dann kann man ja von dort aus, man muss aber trotzdem mit dem Boot halt in den Corcovado rein. Das ist egal von welcher Seite. Wir fliegen tatsächlich rein. Wir fahren gar nicht mit dem Boot rein, wir fliegen rein. Aber es ist... Ich meine, es ist der biodiverseste Ort der Welt, ne? 3% der Biodiversität, 2,5-3%, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, auf 0,001% der Landfläche. Also krasser geht's nicht. Und das ist das Krasse an Costa Rica bzw. an Regenwald ist ja, dass Leben ja halt auf verschiedenen Etagen stattfindet. Also von ganz unten die kleinen Tiere und großen Tiere bis ganz oben halt, wo halt Insekten und Affen und so weiter und Vögel unterwegs sind. Das ist halt eben schon anders als zum Beispiel meinem zweiten Zuhause der afrikanischen Savanne.
Mhm. Und nachhaltig, ja. Ne? Nachhaltig.
Ja. Und also das ganze Land ist halt, es ist total krass, wie. Ist dir das aufgefallen? Also ich meine, es ist immer schon so ein bisschen eine kleine Kontroverse, weil man muss ja, wenn man über Costa Rica spricht, ja auch ein bisschen über die ganzen Plantagen sprechen. Ne? Die darf man ja nicht vergessen. Es ist zwar viel Dschungel und sie haben sehr, sehr viel wieder aufgeforstet, nachdem sie früher halt alles gefällt haben sie ja irgendwie wieder von 30% Regenwald, sind ja irgendwie bei 50%, ich weiß nicht, die genaue Zahl gerade nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn du halt über das Land fliegst oder auch durch das Land fährst, dann ist viel Palmöl, also beziehungsweise Palmen, um Palmöl zu extrahieren, aber halt eben auch Bananenplantagen, Chiquita überall, Dole überall, ja. Blaue Tüten überall am Wegesrand. Das darf man halt nicht vergessen, wenn man halt von dem nachhaltigsten Land der Welt spricht, dass das halt eben auch die Realität dort ist.
Also vor allen Dingen, wir hatten damals den Vergleich Panama und Costa Rica und ich muss sagen, in Panama ist es noch extremer. Mhm. Also dort wird das, glaube ich, das Land noch etwas mehr ausgebeutet und Costa Rica hatte ich das Gefühl, bekommen sie langsam so ein bisschen in den Griff. Aber ja, das ist
immer so die Frage. Ich habe da zum Beispiel mal mit wem habe ich dann da gesprochen? Ich hatte hier jemanden zu Gast. Ach. Von Terra X, die Dame, der Name entfällt mir gerade, aber die hat zum Beispiel gesagt, und das ist mir nie aufgefallen, dass in Costa Rica zum Beispiel oftmals die Plantagen in zweiter Reihe von der Straße gebaut werden. Das heißt, du hast eine Reihe Dschungel auf der Straße, so dass du es halt, wenn du vorbeifährst, halt eben nicht auf den ersten Blick siehst, aber halt dahinter fängt dann halt dann die Plantage an. Mhm. Deswegen, vielleicht ist ja dann in Panama einfach diese Reihe, diese erste Reihe.
Nicht da, ja.
Nicht da, ne? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, ja.
Aber können wir vielleicht mal eben ganz kurz, wenn wir über Costa Rica sprechen, boah, wir sprechen schon so lange und wir haben noch ein bisschen was vor uns, über die Ananas aber an sich sprechen. Ich meine, du hast ja bestimmt Tonnen an Ananas gegessen. Wie geil die Ananas in Costa Rica ist. Und also, ich meine, wir essen ja in Deutschland auch Ananas aus Costa Rica, aber die hat ja dann irgendwie schon, weiß nicht, 3 Wochen in einem Container gelegen. Wie geil ist frische Ananas in Costa Rica aus Costa Rica?
Ja, es ist unglaublich. Also die gesamten Früchte haben dort natürlich einen komplett anderen Geschmack und man kann sich den ganzen Tag eigentlich nur von den Früchten ernähren. Das ist, ich habe mir auch immer ganz viele Säfte reingezogen, einfach weil das das Geilste ist, was es gab. Man muss da irgendwann mal ein bisschen aufpassen, wenn es zu viel wird im Magen, aber ansonsten, ja, Ananas, Bananen, auch geil, schmeckt auch ganz anders als bei uns. Logisch, ne, wenn die im Container hier bei uns sind, unreif und dann hier im Dunkeln reifen, ist dann euch klar, ne.
Ja, also das ist die Frage, ob das wirklich klar ist. Ich glaube, viele Leute denken gar nicht drüber nach, über das, was sie halt eben konsumieren, beziehungsweise was, welche Reise das hinter sich gehabt hat. Das Interessante ist, vielleicht weißt du es, vielleicht auch nicht, aber vielleicht viele wissen das nicht, die zuhören, dass es in Costa Rica 3 Kategorien für Ananas gibt. Es gibt A, B, C. A ist die Exportkategorie. Das ist halt die beste Ananas, die sie exportieren. Die kriegen wir. Dann gibt es B, das ist halt für Supermärkte und Tourismus, also damit Hotels und Supermärkte bekommen die B-Kategorie. Und dann gibt es die C-Kategorie, das ist die Ananas, die die Einheimischen bekommen. Und die C-Kategorie, die ist einfach so unglaublich geil. Die kommt gar nicht an die A-Kategorie an, die wir hier konsumieren. Also das ist natürlich die A-Kategorie, weil sie halt eben so lange braucht. Also bis sie hier ist, schmeckt die halt eben nicht, wie die, in Anführungsstrichen, schlechte Qualität, die die Einheimischen da vor Ort bekommen. Also deswegen, das ist einfach so unglaublich, unglaublich geil. Costa Rica ist vorbei. Wie ging es weiter?
Dann hatte ich übrigens noch eine ganz kuriose Situation, vielleicht auch als Tipp für alle. Ich wollte von Costa Rica nach Medellin in Kolumbien fliegen und wurde am Flughafen in Costa Rica nicht ins Flugzeug gelassen, weil ich keinen Ausreiseflug aus Kolumbien hatte. Da habe ich auf jeden Fall ganz schön geschwitzt. Es gibt dann für spontan die Möglichkeit, noch irgendeinen Flug zu buchen, den du dann verfallen lässt. Wollte ich nicht, habe mich dann, die waren auch relativ eiskalt, die haben da gesagt, einfach, ja, wenn du keinen Ausreiseflug hast, dann weg, nächster, so, ne, Avianza, Company. Ja, und dann, mein Ziel war es, in Kolumbien mit dem Boot nach Brasilien zu reisen und diese Boottickets, die kriegst du halt nur am Hafen und kannst du nicht online kaufen, deswegen, ich hatte quasi keinen Ausreiseflug, so, und dann habe ich, hatte ich irgendeine geniale Idee und habe spontan einen Bus von Letizia nach Tabatinga gebucht, der, hat eine halbe Stunde gedauert und habe dafür $10 bezahlt und das haben sie dann tatsächlich akzeptiert. Und dann durfte ich einsteigen. Also das war nicht ganz ohne die Situation. Habe aber auch andere gehört, die gesagt haben, dass sie auch das nicht akzeptieren, dass du oftmals wirklich einen Flug brauchst, also quasi Ausreise durch die Luft.
Ja, also es gibt, also für die jetzt gerade zuhören, du musst mal erklären, Letizia ist die Stadt in Kolumbien und Tabatinga ist die Stadt in Brasilien und sie haben eine Grenze und da ist dieser Bus hin. Für die Zukunft kann man Flüge quasi so mieten. Man kann sich Flugtickets mieten, die man dann halt wieder zurückgibt. Da gibt es verschiedene Webseiten für. Da zahlst du halt eben auch. Also das war jetzt natürlich eine sehr günstige Option, aber sollte das mal nicht akzeptiert werden für alle die halt dieses Problem halt irgendwann haben, gibt es Webseiten, wo du halt so frei retournierbare Flugtickets für einen schmalen Taler bezahlen kannst und dann funktioniert das? Weil das Problem habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gehabt. Ich glaube, in Indonesien brauchst du ja auch immer ein Ausreiseticket, um halt einzureisen. Und so habe ich das mal vor vielen, vielen Jahren mal gelöst.
Ja, ist kurios. Ich hatte das eigentlich, hatte sonst immer, wie gesagt, ein Ausreiseticket. Das war der einzige Ort, wo ich es nicht hatte. Und genau dort wollen sie es sehen. Das ist irgendwie auch wirklich Pech gewesen. Aber ja, es ging im Endeffekt alles gut. Und dann bin ich relativ sicher dann auch in Medellin gelandet.
Ja. Was hast du in Kolumbien gemacht?
Also ich hatte in Kolumbien 4 Wochen und das waren so die Punkte, die auf die ich mich am meisten gefreut hatte, weil ich auch von vielen Freunden gehört hatte, dass das wirklich unglaublich ist. Die Kombination aus Kultur, aus Natur, aus wilden Städten, war das große Ziel, das alles mal kennenzulernen. Ich habe relativ viel auch in Kolumbien gesehen. Eine Woche alleine noch in Medellin war schon am Anfang die ersten 3 Tage gar nicht so ohne. Also ich habe mich in Poblado in ein Hostel eingemietet. Einzelzimmer zwar, aber hatte so im Hintergrund, dass wenn ich dann abends nochmal irgendwie rausgehe, dass ich dann Blockfischer an der Seite habe, die das mit mir zusammen machen, weil es, wie gesagt, ja auch nicht so ohne ist. Und die ersten Tage war ich schon teilweise etwas schockiert, wie das Straßenbild so aussah, wie oft du eben irgendwie körperlich auch angefasst wurde, also einfach weil dir irgendjemand was verkaufen wollte, ne? Oder wie viele Obdachlose. Die Armut war schon wirklich dort zum Greifen. Aber wenn man sich dann irgendwann an das Bild gewöhnt, hat die Stadt unglaubliches Flair. Und wenn ich an die Comuna Dresden denke oder an Guatapé, Guatapé ist wie so eine Wasserlagune, so 2 Stunden vor Medellin. Das ist einfach unglaublich, was man dort zu sehen bekommt. Und ja, viele haben mich immer gefragt, so ja, wie gefährlich war es, gerade jetzt auch in Kolumbien. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn man so diese normalen Sachen beachtet, die man einfach vorher auch schon weiß, dann ist es absolut okay. Also ich hatte jetzt nie eine Situation, wo ich irgendwie überfallen wurde oder wo das hätte vielleicht auch passieren können. Man muss einfach darauf achten, dass man jetzt nicht nachts um 1 durch irgendwelche Viertel läuft. Ja, das ist klar. Und dass du vielleicht jetzt auch nicht offen dein Reichtum zeigst. Ne? Also das ist, glaube ich, auch dumm dann einfach. Aber ansonsten war es eine Stadt, die wirklich wahnsinnig viel Flair hat. Also gerade auch durch diesen, ist ja eben sicherlich bekannt, dass gerade Pablo Escobar dort sein Unwesen trieb, so möchte ich es mal ausdrücken. Und das ist auch auf jeden Fall immer noch sehr präsent. Die Kartelle sicherlich immer noch dort sehr aktiv, aber sie halten es wirklich von den Touristen weg. Und wenn man das nicht sucht, dann findet man das auch nicht. Und da gibt es, glaube ich, so einige Arrangements zwischen den Kartellen und der Regierung, dass das alles so reibungslos abläuft, dass der Tourismus da nicht dran drunter leidet.
Ja, okay. Ich bin parallel, während du so immer so erzählt hast, habe ich mir bei Polar Steps mir deine ganze Reise angeschaut. Du hast es ja alles sehr, sehr gut dokumentiert. Pablo Escobar hast du gerade angesprochen. Erzähl mal so von, es gibt ja so ein Grab, oder, ne? Da, wo ja. Die Menschen da unterwegs sind. Und was machen die da?
Also ich habe so eine Tour gemacht, so eine Pablo Escobar-Tour, und man, ja, durchläuft dann die ganze Geschichte von Pablo Escobar, wie er jemals aufgebaut hat. Und das war aber wirklich auch eine relativ neutrale Tour. Und am Ende landest du eben dann dort an den Plätzen, wo er eben am Ende erschossen wurde oder wo er eben jetzt auch noch begraben ist. Und gibt aber eben auch ein paar Leute, die sich dann gerne dort mal fotografieren lassen an seinem Grab. Das war schon etwas erschreckend. Ich meine, es ist leider Gottes so, dass dort es immer noch Fans gibt wahrscheinlich von ihm, aber wenn man sich die Geschichte wirklich mal anschaut, dann weiß man, dass das schon ein krasser Verbrecher war, der wirklich auch viel dem Land Schaden zugefügt hat. Und auf jeden Fall gehört es aber auch zur Geschichte von Kolumbien dazu. Und ich glaube, das ist halt hochinteressant, dem Ganzen mal so ein bisschen zu folgen. Ja.
Du bist ja, bevor du nach Brasilien bist du nach Letizia. Wie bist du da hingekommen? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, da hinzukommen. Es ist ja sehr abgeschieden, mitten im Amazonas. Und wie wir vorhin ja erfahren haben, an der Grenze zu Peru. Wie bist du da hingekommen?
Also wir sind, ich muss dazu sagen, ich habe dann Besuch bekommen von einem Kumpel und noch einem anderen Kumpel. Einer ist Jäger und der hat auch schon immer den Traum gehabt, in Amazonas mal zu reisen. Und ich war dann ganz froh, dass ich nicht mehr alleine war. Und dann sind wir von Medellin nach, oder ich, beziehungsweise ich bin, bin vorher noch an der Küste gewesen in Kolumbien, aber das können wir jetzt gerne auslassen. Und bin dann eben nach Bogota geflogen und von dort sind wir dann nach Leticia geflogen. Genau.
Und ihr seid runtergeflogen. Okay.
Genau, wir sind runtergeflogen, richtig.
Ja. Das ist, wenn man sich das auf der Karte anschaut, ist das ja wirklich in the middle of nowhere, einfach nur an einem Fluss.
Ja. Ja, also ähnlich wie Manaus, ne? Also es ist ja dann, kommt er dann als nächstes. Und ich muss sagen, also Leticia war wieder so eine komplett andere neue Welt. Dieser Ort an sich ist ja schon mal spektakulär. Also da gibt's halt auch keine großen Häuser, irgendwie alles läuft ab wie so in einem Dorf, aber es funktioniert alles und es war auch super sicher. Also man denkt immer, dass da irgendwie was passiert, war überhaupt nicht so. Und das Spektakuläre war halt, dass es direkt am Amazonas liegt und dass es zum Beispiel auch keinen Hafen gibt, weil der Amazonas dadurch auch seinen Spiegel senkt und deswegen, wenn man da irgendwie in ein Boot einsteigen will, muss man über irgendwelche Schlammbretter laufen und um dann von A nach B zu kommen. Ne? Aber ich hatte ja bei euch damals übrigens mal den Podcast auch gehört und das war auch so ein bisschen das Ziel, dann weiter runter den Amazonas zu fahren mit diesem Slowboat. Wenn du dich dran erinnerst?
Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich vor allem, dass er das damals mit dem Kanu gemacht hat. Also ich habe ja mehrere Folgen über den Amazonas gehabt und eine war mit dem Kanu, wo er halt mitten auf dem Amazonas kurz vor Manaus dann auch noch überfallen worden
ist. Ja, genau, das stimmt, ja.
Aber du hast das Boot genommen, ne?
Wir haben das Boot genommen.
1300 Kilometer sind das, glaube ich.
1300 Kilometer, genau. Also unglaublich geile, unglaublich lange und coole Strecke auch. Wir wollten auch das Slowboat nehmen, aber wir haben dann gedacht, dass wir unsere alten Rücken nicht 4 Tage lang in eine Hängematte hauen wollten, weil es gab nämlich keine Kabinen mehr. Wir sind da wirklich, man kann ja von Leticia nach Tabatinga, den brasilianischen Ort, hinlaufen. Dauert ungefähr, also wir haben, glaube ich, vielleicht 40 Minuten gebraucht. Und sind dann jedes Mal hingelaufen und haben gefragt, ob jetzt wieder eine Kabine frei ist. Es war halt keine frei für die nächsten 2 Wochen. Und dann braucht man einen Alternativplan. Und der Alternativplan bestand eben dann mit dem Speedboat. Und das Speedboat klingt zwar, dass das super schnell ist, aber es braucht am Ende auch 37 Stunden, um nach Manaus zu kommen. Und in Manaus war das große Endziel für uns, zumindest um nochmal dann gewisse Dschungeltouren dann durchzuführen. Und dann mussten wir dann quasi in den sauren Apfel beißen, mussten noch ein paar Tage in Leticia bleiben und sind dann, wie gesagt, nach Manaus mit dem Speedboot. Auch als öffentliches Boot, ne, Public Boot.
Ja, dort habt ihr, glaube ich, auch die rosa Delfinen gesehen, ne? Genau.
In Manaus meinst du? Bitte? In Manaus, ja. In Manaus meinst du. Ja. Das war übrigens auch so ein Tier, was ich mir vorher aufgeschrieben hatte, was ich unbedingt sehen wollte. Wenn man sich so von seiner Reise vorher informiert, dann glaubt man nicht, was es alles für Tiere gibt. Rosa Delfine, unglaublich. Flussdelfine. Ja, also das war übrigens auch so ähnlich wie in Borneo, so eine coole Tour, die ich einfach über Google Maps gebucht habe. Einfach geschaut, okay, Rio Negro, dann wo gibt's was? Auf die Website gegangen, angeschrieben. Und wenn du Glück hast, ist die Website in Englisch. Wenn du Pech hast, ist sie nur in Portugiesisch. Und dann haben wir das rausgesucht. Es war auch preislich absolut okay. Na, du hast dann dein Bungalow, du kriegst 3-mal Essen am Tag und die organisieren halt die gesamten Touren. Und da war zum Beispiel ein Actionbereich eben dieses Schwimmen mit den rosa Delfinen dabei, die übrigens auch nicht irgendwo gefangen leben, sondern die halt auch ja ab und zu dann vorbeikommen und man sieht die dann und kann theoretisch dann auch ins Wasser mit denen. Also es ist schon ganz cool. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass es solche coolen Tiere gibt.
Ja, also man kann schon relativ viel erleben im Amazonas und da in Manaus ist ja auch eine sehr, sehr skurrile Stadt, ne, die da mitten im Regenwald irgendwie aufgebaut worden ist. Dein letzter Stopp auf dieser Weltreise, wo du dich dann wieder mit deiner Freundin getroffen hast, ist dann Rio de Janeiro. Was habt ihr dort alles erlebt?
Geile Stadt. Also,
und darf ich fragen, warum es Rio war? Warum Rio der Abschluss war?
Ja, irgendwie hatte ich auch Rio schon immer im Hinterkopf. Und Rio hat schon immer so eine kleine Faszination ausgestrahlt. Kann dir gar nicht sagen, warum. Jeder redet von Rio und ich kann nur sagen, jeder muss mal nach Rio. Also wir haben auch nie nichts Gefährliches erlebt. Also alle, die sagen, Rio ist gefährlich, man darf da nicht hin, das ist völliger Quatsch. Also es ist so touristisch. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Rio war am Ende irgendwie nochmal so ein richtiges Highlight. Ja. Also dieses gesamte Flair am Strand und das gesamte Umland. Wir haben auch Ausflüge gemacht nach Angra dos Reis, Ilha Grande. Das ist auch eine wahnsinnig schöne Natur und die Menschen sind so unglaublich freundlich. Man kann den ganzen Tag Açaí essen und Caipirinha trinken für 2 €. Also das ist nochmal ein absolutes Highlight gewesen. Und ja, wir hatten das schon immer irgendwie auf dem Schirm. Und dadurch, meine Freundin abgeholt hat, hat sie auch ein bisschen Mitspracherecht und hat gesagt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin.
Ja. Ja, also es ist ja auch einfach eine faszinierende Stadt. Also ich meine, dieses, wie unglaublich voll das ist, wie viele Menschen da auf engstem Raum halt leben. Und also jetzt nehmen wir mal einfach mal als Beispiel, du warst in Tokio, eine ähnlich große Stadt, und der Vibe ist einfach ein komplett anderer, ne?
Komplett anders, ja. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also ich hatte es nicht gedacht, aber Rio hat mich auf jeden Fall gecatcht und muss auf jeden Fall irgendwann nochmal dahin. Das ist wirklich ein Traum gewesen.
Ja, die waren viel, ich habe irgendwie gesehen, die war dann irgendwie so viel wandern, viel in der Natur, auch mal irgendwie so joggen, hatte ich irgendwelche Bilder gesehen, irgendwelche Stories. Was war so das, was dich so am meisten fasziniert hat?
In Rio meinst du?
Ja.
Ja, wir haben unsere beiden Flüge waren nachts und wir konnten natürlich wieder mal nachts im Flugzeug nicht schlafen und sind dann früh angekommen, sind dann so zeitig, ich glaube 16, 17, 18 Uhr ins Bett und sind dann den nächsten Tag vor dem Sonnenaufgang natürlich erwacht und sind dann losgejoggt und mit dem Sonnenaufgang oder in den Sonnenaufgang hineingejoggt, und das war natürlich absolut spektakulär, wenn die Copacabana erwacht im Hintergrund mit der aufgehenden Sonne, dem Zuckerhut. Das war schon ein absolutes Highlight, ja, das muss ich sagen, das war wirklich cool.
Ja, wir sind ja jetzt auch am Ende deiner Reise, wenn ich das so richtig mitverfolgt habe. Du bist ja dann wieder zurück. Und auch wieder zurück in den Job. Also hat die Reise das erfüllt, was du dir gehofft hast?
Also absolut. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich lächle jetzt noch so, wenn ich an alles denke, und natürlich auch an so eine schöne Möglichkeit, das Ganze nochmal so wiederzugeben. Aber ich glaube, das hat mich wirklich auch geerdet. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel gesehen, was einen immer erden lässt und was einem im Kopf bleibt. Und ich habe das Gefühl, gerade in meinem Beruf, dass wir alle immer so ein bisschen gestresst sind und auch wegen Nichtigkeiten, wegen kleinen Problemen irgendwie immer in die Decke gehen. Und das ist mir bis jetzt super gelungen, dass das nicht mehr so ist. Und ich behalte das auf jeden Fall bei. Und ja, ich glaube, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat, dass ich dadurch wirklich entspannter geworden bin. Und viele Probleme, es sind ja keine Probleme, wenn man in der Welt rumreist, dann sieht man wirklich, was Probleme sind. Da müssen wir ja, glaube ich, ganz ruhig sein. Und das versuche ich natürlich auch wiederzugeben, auch in der Schule, an die Kinder, so, dass es natürlich auch andere Orte in der Welt gibt, wo es den Menschen und den Kindern vor allen Dingen auch nicht so gut geht, die vielleicht auch nicht das Glück haben, eine Schule besuchen zu dürfen. Ne?
Ja, ja, absolut. Welche Fächer unterrichtest du?
Geschichte und Sport.
Mit dem Geschichtshintergrund ist es auch noch viel interessanter, oder? So eine Weltreise zu machen. Wie reagieren denn die Kinder? Und kannst du das, was du jetzt erlebt hast, halt auch nochmal irgendwie so anders in den Unterricht mit einbringen?
Also ich bin ja sowieso schon gerne ein Geschichtenerzähler gewesen. Aber ja, ich habe wirklich die erste Woche auch sehr viel erzählt und gerade auch von Situationen, vielleicht gar nicht so geschichtliche Sachen. Wobei doch, ich habe ein paar Südamerika-Sachen mit reingebracht, aber in erster Linie glaube ich eher, wie die Menschen woanders gelebt haben und was wir dann doch irgendwie für Glück haben und was die Kinder auch für Glück haben. Weil ich meine, viele haben immer manchmal keinen Bock zu lernen oder die Schule ist nervend und die Fächer sind doof und das ist stressig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man den Kindern manchmal rüberbringt, wie es halt auch woanders ist und was wir dann doch für ein Glück haben. Und ich glaube, das ist schon angekommen und das werde ich auf jeden Fall auch beibehalten. So diesen Vibe, die vielleicht auch zu faszinieren und zu inspirieren, auf gewisse Sachen im Leben zu achten und unsere Welt sauber zu halten und vielleicht auch zu reisen. Und ja, das sind so viele Sachen, die ich auf jeden Fall in den Alltag, im Schulalltag mit einbringe. Ja.
Ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns deine Weltreise näher gebracht hast. Ich finde, deswegen, ich habe schon so viele Weltreisen hier gehabt, aber jede Reise ist so individuell, weil man natürlich halt auch immer andere Stopps hat und so. Und was war sehr, sehr interessant, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für dieses kurzweilige Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank dir auch, Sebastian, und schön, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall.
Bis dann, tschüss.
Bis bald, ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du magst, hören wir uns am Dienstag wieder ab 4 Uhr morgens oder halt im Off the Path Daily Podcast oder wir sehen uns. Wir sehen uns auf einer Gruppenreise von Off the Path mit mir. Das wäre natürlich das Allerbeste. Also pass auf dich auf. Bis dann. Tschüss.